Deutschlandfunk, Marktplatz.
Hier begrüßt Sie Henning Hubert. Knapp anderthalb Stunden informieren wir Sie, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, zum Thema Bezahlfernsehen und Online-Journalismus. Was Information und Unterhaltung im Internet kosten. Serien gucken, Streamingdienste nutzen, Musik runterladen, Live-Berichterstattung im Sport buchen. Und dazu noch Abos für Online-Medien abschließen. Für all das zahlen Nutzer mitunter tüchtig. Wer ein breites Spektrum nutzen möchte, der braucht auch viele Abos. Wir fragen, wer bietet was, in welcher Qualität und zu welchen Kosten? Auf der anderen Seite, was bekommt oder verpasst, wer partout weiter mit der verbreiteten Gratis-Mentalität digitale Produkte nutzen will? Oder dem das alles zu kompliziert ist? Was braucht man an technischen Voraussetzungen, damit Online-Frust nicht oder wenigstens selten entsteht? Darum soll es gehen, wie es aussieht hinter der Bezahlschranke, technisch und inhaltlich. Was früher Fernsehen, DVD, Blu-ray, CD oder Zeitung war, das übernimmt oder ergänzt heute zunehmend eben das Internet. Wobei wir auf dem Markt auch schon Wachstumsgrenzen erkennen. Hier soll es jetzt Hilfe und Rat geben zu Ihren Fragen im Marktplatz über Aufwand und Kosten für Information und Haltung im Netz.
Der Marktplatz im Deutschlandfunk. Mischen Sie sich ein per Telefon 00800 4464 4464 oder schreiben Sie uns eine Mail marktplatz@deutschlandfunk.de.
Ihre Fragen beantworten und die eigene Expertise einbringen, das werden von Berlin aus zugeschaltet Florian Kerkau, Geschäftsführer Gold Media Custom Research, wo Sie Marktforschung, Medien- und Nutzerforschung betreiben und verantworten. Guten Morgen nach Berlin.
Nach Köln, Herr Hubert, ich grüße Sie.
Sie kennen die Abozahlen, die Entwicklung. Aktuell gibt es zum Beispiel bundesweit 6 Millionen Abonnenten nach 5 Millionen vor einem Jahr allein für Netflix. Das ist der größte Serien- und Unterhaltungsanbieter auf unserem Markt im Augenblick. Wer ist denn da, Herr Kerkau, die Konkurrenz jetzt und demnächst?
Ja, Netflix, das Phänomen sehen wir ja seit einigen Jahren weltweit und auch in Deutschland eben immer stärker werden. Wir sehen jetzt aber auch so ein bisschen die Entwicklung, sozusagen, dass sich die Entwicklung bisschen dämpft. Ja, also das große Wachstum ist eigentlich nicht mehr da. Dafür wird der Markt immer breiter. Wir haben eben auch Konkurrenzangebote in Deutschland. Das größte ist eben von Amazon Prime Video. Und tatsächlich ist es ja so, dass in Deutschland zum Beispiel Prime Video vor Netflix ja auf den Markt kam, relativ knapp, aber eben gerade noch so. Wir haben aber, das wird ja auch manchmal geradezu vergessen, einen schönen deutschen Anbieter mit Maxdome, der eben aus Unterföhring sein Angebot zur Verfügung stellt, was eben Bewegtbild angeht und das eben auch schon seit sehr vielen Jahren tut. Wir sehen jetzt aber auch, dass sich in diesem Bereich natürlich einiges ändert und Maxdome wahrscheinlich eher in das neue Angebot der ProSiebenSat.1-Gruppe mit dem schönen Namen Join aufgehen wird. Ich denke mal, so zum Jahreswechsel wird das vielleicht so sein oder Q1 nächsten Jahres. Das sind sozusagen die Anbieter, die per Abo dann ihre Videoinhalte zur Verfügung stellen. Und daneben gibt es eben noch ein paar kleinere Nischenanbieter wie Sport. Es gibt das Pay-TV, Sky, wie bisher natürlich noch, auch mit verschiedenen digitalen Ausspielwegen über Sky Ticket, Sky Go, wo man auch auf seinem Handy oder auf seinem Tablet, PC, Computer dann die Inhalte sich anschauen kann. Und es gibt eben noch so ein paar sehr kleine Nischenanbieter, die eben eher dann Arthouse-Filme präsentieren oder ähnliches mehr. Also da haben wir schon einen ganz, ganz bunten Blumenstrauß und ich denke, da ist eigentlich auch für jeden was dabei mittlerweile.
Sie haben bei Ihrer Firma Goldmedia da den Überblick. Sie liefern die Marktübersicht unter anderem für den Fachverband privater Medien VNet, der selbst keinen Vertreter in unsere Sendung schicken wollte. Hier in Köln begrüße ich Thomas Knüver, Digitalberater aus Düsseldorf von der Firma K.0. Guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Sie sind Berater, Podcaster, Blogger Urgestein und vor Ihrem Einstieg in die Digitalberatung vor 10 Jahren waren Sie Handelsblatt-Redakteur. Sie sagen, Sie seien ein Digitalmedien-Junkie. Zahlen Sie auch noch was für Gedrucktes im Abo, was dann bei Ihnen im Briefkasten landet?
Ja, nur noch wenig. Also es gibt noch ein Abo der Frankfurter Sonntagszeitung auf besonderen Wunsch der besten Ehefrau von allen. Und dann gibt es, glaube ich, nur noch zwei Sachen, nämlich einerseits, weil ich sehr foodverrückt bin, die Effilé, das ist ein sehr, sehr schönes Foodmagazin, und zum anderen das großartige Weinmagazin Schluck. Das erscheint aber auch nur zweimal im Jahr. Und das war es dann auch mit den Printmedien, ehrlich gesagt. Ich kriege aber tatsächlich noch zwei Wirtschaftsmagazine, nämlich das Manager-Magazin und Kapital. Die kriege ich aber kostenlos, und zwar, weil sie ein Abkommen geschlossen haben mit der ehemaligen Vereinigung des Lehrstuhls, an dem ich studiert habe.
Mhm. Neben Ihnen sitzt Michael Gundal, Fachberater für TV und Internet bei der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz. Guten Morgen, Herr Gundal.
Schönen guten Morgen.
Mit welcher Bild- und Tonqualität sind Sie denn persönlich beim Empfang zufrieden?
Also bei mir, ich habe bedingt durch meine Ausbildung als Ingenieur der Fernsehtechnik halt einen sehr hohen Anspruch. Das heißt, unter HD geht bei mir eigentlich nichts.
Und unter HD, bis wie weit rauf geht's?
Unter HD, Standard.
Was kommt dann als nächstes höher?
Höher, ja, UHD, also sprich 4K, 8K, aber ein gescheites Bild sollte es schon sein. Wobei nicht nur die Auflösung ist entscheidend, es ist ja auch immer entscheidend, wie ist das Bild gemacht. Aber das ist dann mehr die Aufgabe der Produzenten.
Erstmal zur Hardware eben, einen Fernseher kaufen, Stecker rein, Stabantenne ausrichten und dabei sein, zumindest bei drei Programmen, das gibt's nicht mehr. Da ist nur noch Flimmern und Rauschen. Was benötige ich denn heute an Internetvoraussetzungen? Reicht ein 6000er DSL, um hier mitzumachen?
Also ein 6000-Mbit-Anschluss, ein 6-Mbit-Anschluss wird heute definitiv nicht mehr ausreichen. Wir kennen halt natürlich einen Haufen Regionen, wo es nicht anders geht. Es reicht vielleicht für ein Programm, aber in der Familie ist ja mal meistens mit zwei oder drei Personen gleichzeitig unterwegs. Selbst 16 finde ich jetzt schon knapp bemessen als Einzelhaushalt vielleicht, aber heute standardmäßig würde ich eher so in Richtung 50 Mbit gehen.
Ich gebe nochmal unsere Hörertelefonnummer durch. Was benötigt man und was kosten Informationen und Unterhaltung im Netz? Ihre Fragen, die sind wie immer willkommen, und unsere Nummer, die lautet 00800 4464 4464. Oder Sie schreiben uns eine E-Mail an marktplatz@deutschlandfunk.de. Und gerne da auch mit der Angabe Ihrer Rückrufnummer. Was passiert denn nun genau für Neuabonnenten, die schnell mal eben ein Bezahlabo abschließen? Das ist ja so der Einstieg. Da gibt es ja auch wirklich charmante Werbungsoffensiven. Also was passiert hinter der Bezahlschranke? Mein Kollege Philipp Banse hat für uns seine Bezahlschranke am Fernseher geöffnet.
Ein Konto eröffnen. Das funktioniert bei den großen Videostreaming-Anbietern ähnlich. Auf der Webseite Namen und Bezahlweise hinterlegen, Passwort festlegen. Bei einigen Anbietern funktioniert die Kontoeröffnung auch direkt in der App. Die monatlichen Kosten reichen von knapp 8 Euro für das günstigste Netflix-Abo ohne HD, über knapp 10 Euro für die Serien-Flatrate bei Sky Ticket und knapp 12 Euro für den Sportkanal DAZN bis hin zu knapp 30 Euro im Monat für die Sportflatrate bei Sky Ticket. Amazon Prime Video kostet zwar auch nur 8 Euro rund im Monat, viele Serien und Filme muss man aber trotzdem noch bezahlen, weil sie in der Flatrate nicht enthalten sind. Apple-Nutzer müssen zudem öfter die App verlassen und auf die Webseite der Anbieter wechseln, weil Apple 30% von allen Käufen kassiert, die in der App passieren. Wer sich dann aber auf dem Smartphone oder dem Tablet mit der App mal eingeloggt hat und die Zugangsdaten eingegeben hat, blickt bei allen Anbietern auf eine ähnlich bunte Auswahl von Bewegtbildprodukten, mehr oder weniger übersichtlich angeordnet. Alle Filme und Serien kann man sich ansehen, wann und so oft man möchte. Es gibt kein laufendes Programm, in das man sich zum richtigen Zeitpunkt einschalten muss, abgesehen natürlich von Live-Übertragungen von Sportveranstaltungen. So kann man etwa die Hitserie Game of Thrones in einem durchschauen. Stunden um Stunden um Stunden ist eine Folge zu Ende, beginnt automatisch die nächste, oft sogar ohne den lästigen Vorspann gleich mit der Geschichte. Das Angebot der Streamingdienste unterscheidet sich allerdings erheblich. Es gibt zwar einen Grundstock an Filmen, die man bei mehreren Anbietern finden kann, doch versuchen alle Anbieter, sich mit exklusiven Eigenproduktionen von der Konkurrenz abzusetzen. Auch die Sportprogramme von DAZN und Sky Ticket sind sehr unterschiedlich. DAZN hat mehr Sportarten im Programm, von Rugby etwa bis Snooker, und zeigt live Fußballspiele der italienischen und der spanischen Liga. Sky Ticket dagegen versucht mit Live-Übertragungen der englischen und deutschen Fußballligen zu punkten. Bei beiden Sportanbietern muss man aber trotz Abo Werbung ertragen.
Die Bundesliga auf DAZN wird präsentiert von Sportwetten.
Auch technisch gibt es Unterschiede. Bei DAZN ist die Programmvorschau viel besser und man kann unter Umständen von der Zusammenfassung eines Fußballspiels direkt zum Video des kompletten Spiels wechseln. Bei Sky Ticket dauert es etwas länger, bis die Videos starten. Dafür aber ist die Videoqualität besser. Ruckeln gibt es allerdings bei kaum einem Anbieter, wenn die Internetanbindung einigermaßen stimmt.
Können wir denn zur Sache kommen, bitte?
Die großen Unterhaltungsstreamer wie Amazon Prime Video, Netflix und Sky Ticket unterscheiden sich durch die Filme und Serien, die sie anbieten, aber auch durch die Art, wie sie die Inhalte präsentieren. Alle bieten eine Watchlist, also eine Liste, auf der man interessante Titel speichern kann, um sie später anzusehen. Bei allen kann man Videos auch herunterladen, um sie dann später mal anzugucken, ohne Internetzugang, etwa im Flugzeug. Bei allen lassen sich Untertitel einblenden. In der Regel lässt sich wählen, ob man die Filme auf Englisch oder Deutsch hören möchte. Netflix allerdings bietet mitunter sogar italienische, französische, türkische und russische Tonspuren an.
Jochen Müller? Danke, dass Sie sich die Zeit...
Amazon Prime Video bietet als einziger die Möglichkeit, während des laufenden Videos Informationen zu den Schauspielern einzublenden, die gerade im Film zu sehen sind. Es kann durchaus Sinn machen, für eine attraktive Serie mal einen dieser Anbieter zu abonnieren, denn die Kündigungsfrist beträgt einen Monat. Bei allen Anbietern kann man in der Regel ähnlich leicht kündigen. Einfach auf die jeweilige Webseite gehen, einloggen und die Kontoeinstellungen aufrufen. Dort findet sich dann ein Knopf, um die Mitgliedschaft zum Monatsende wieder zu beenden.
Philipp Banse über die richtigen Knöpfe fürs Bezahlfernsehen. Ja, ein ganzer Strauß wird da angeboten, Herr Karkau in Berlin. Wo liegen denn für die Nutzer jetzt so erfahrungsgemäß die Preisgrenzen? Wer bucht denn was für wie viel?
Das ist ein guter Punkt, die Preisgrenze. Das wissen wir aus vielen anderen Untersuchungen auch. Es gibt immer so magische Grenzen. Und hier im Videostreaming haben wir natürlich diese 10-Euro-Grenze, um die sich alles herum bewegt, wie Ihr Kollege das ja so schön aufgezählt hat. Und das ist eben so eine ganz, ganz wichtige Grenze. Geht man jetzt auf 9,99 Euro als Anbieter oder traut man sich auch mal die 11 Euro aufzurufen? Und im Prinzip ist es natürlich so, dass die Angebote sich ja vom Inhalt sehr stark unterscheiden. Also wie viel Content ist abrufbar oder wie viele Inhalte, wie viele Serien, wie viele Filme. Aber auch die Qualität natürlich unterschiedlich. Ist es jetzt Top-Filme dabei, Blockbuster, Top-Serien oder ist es eher so ein bisschen älterer Inhalt? Da muss man sich natürlich dann aktuell auch ein Bild machen, weil die Kataloge sich natürlich entwickeln und auch verändern. Aber im Prinzip ist es so, dass die Angebote eben bei den Abo-Anbietern sich unterscheiden, eben bei Amazon, wo sie im Jahr, glaube ich, 69 Euro zahlen, glaube ich, das ist die billigste Möglichkeit, oder eben bei kürzeren Laufzeiten dann teurere Gebühren haben, aber dann einen gewissen Katalog an Abo-Filmen und Serien sich anschauen können, zusätzlich dann aber oftmals die neueren Inhalte extra auch nochmal bezahlen müssten. Das Ganze ist aber gebündelt eben mit der Prime-Mitgliedschaft. Das heißt, Sie können dann bestellen ohne Portokosten. Sie haben gewisse Musik-Streaming-Dienste mit abonniert, also Amazon Music. Das ist sozusagen eine Gemengelage, in der sich dieser Preis so befindet. Das Problem an diesem Abo ist, Sie können das in der Familie ganz gut gemeinsam nutzen. Es ist aber so, dass das Weitergeben der Anmeldedaten an Freunde dann manchmal schon schwierig ist, weil eben mit diesen Anmeldedaten kann man auch bei Amazon einkaufen. Ja? Das heißt, da sind Sie schon ein bisschen vorsichtig. Bei Netflix ist die Sache ein bisschen anders. Da haben Sie eben dann ein Angebot gewählt, was sich um die 10 Euro oder dann 11, 12, 13 Euro sich auch langsam nach oben entwickelt. Also Netflix hat ja die Preise schon öfter mal etwas erhöht. Im Prinzip suchen Sie sich dann eben aus ein Angebot mit einer bisschen schlechteren Qualität an Übertragung, also dann ohne HD und wo sie dann weniger konkurrierende Streams haben, also wo weniger Menschen gleichzeitig schauen können, oder eben ein teureres Angebot, wo sie dann bessere Bildqualität haben und mehr Streams gleichzeitig nutzen können. Und diese Abos werden ja sehr gerne geteilt. Da können sie dann auch eben diese Inhalte von verschiedenen Orten, von Menschen, die sich nicht gut kennen, teilen, weil mit diesen Login-Daten kann im Prinzip dann auch ansonsten nicht viel anderes angestellt werden. Ja? Und das ist eben ein ganz großes Problem für Netflix. Dass wir wissen jetzt aus Deutschland zum Beispiel, dass ungefähr knapp 3 Personen auf einem Abo sitzen, also dass Netflix sich sozusagen seinen eigenen Markt schon mal gedrittelt hat, ja, und das ist eben das Problem, dass sie jetzt so im Wachstumsbereich, was ihnen da so ein bisschen auf die Füße fällt. Ja.
Ihre Beobachtung noch ganz kurz bei Gold Media, ist Kündigen ein Volkssport bei denen, die Bezahlabos abschließen?
Eigentlich nicht. Wir schauen uns das natürlich genau an. Also so die Leute, die sagen, sie sind eigentlich sicher, dass sie das jetzt im nächsten Monat nicht mehr machen wollen. Das schwankt dann immer so zwischen 7-8% bei Amazon, bei Netflix. Es ist deutlich höher bei Sky Ticket. Da liegt das dann eben immer daran, ob gerade eine Top-Serie, irgendein HBO, Game of Thrones läuft, wo sehr viele Leute eben dann Abonnent werden, sich das anschauen und danach wieder den Dienst verlassen. Da haben wir halt sehr viel höhere Schwankungen dann auch, was die Kündigung angeht.
Kündigungen bei der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz, Herr Gundahl, bei Ihnen doch auch Tagesgeschäft?
Kündigungen sind bei uns immer am Tagesgeschäft, wobei es da bei uns hauptsächlich eher um die langfristigen Verträge, also ich sag mal der klassische Sky-Zwei-Jahres-Vertrag geht, der sich dann vielleicht verlängert hat oder wo mal eine Kündigung nicht angekommen ist. Bei Streaming-Diensteanbietern, naja, wie man es schon gesagt haben, aufgrund der relativ kurzen Kündigungsfristen, zum Beispiel von einem Monat, wenn ich dann halt irgendwann die Kündigung verpasst habe, dann, naja, dann bezahle ich noch einen Monat länger, das sind dann vielleicht 10 Euro weniger, der ärgere ich mich vielleicht drüber, aber wird jetzt sicherlich nicht irgendeinen Aufwand betreiben, mir diese 10 Euro wiederzuholen.
Wie beobachten Sie das, wenn wir es wieder mal ein bisschen weit weg vom Fernsehen auch hinein in die Printbranche, ich nenne es mal Printbranche, also die ehemalige Printbranche, ja vielleicht, Herr Knüver, die Abo-Bindung, was beobachten Sie da, Abonnentenbindung?
Naja, bei Print ist eine Kultur der Kündigungsverhinderung und das merkt man heute nicht nur in Print, sondern eben auch online. Das heißt, wir erinnern uns ja gerne mal, wenn man so ein Zeitungsabo ja in der Fußgängerzone hat, wollen Sie kostenlose Zeitungen? Da hat man gesagt, ja, und zack hatte man mal so ein Probeabo und da wurde dann nicht gesagt, dass das automatisch verlängert und zack hatte man plötzlich ein Jahresabo. Und aus dieser Kultur heraus sind auch ganz, ganz viele Kündigungsverfahren digital zu erklären. Das heißt, ich bin jetzt noch auf eine Lokalzeitung gestoßen. Da muss man dann das Abo mit 2 Monaten Vorlauf kündigen. Und wenn man das nicht tut, verlängert es sich um ein Quartal. Also das sind wirklich Dinge, die sind nicht mehr zeitgemäß. Heutzutage müsste eigentlich jedes Abo schlicht und ergreifend online auf Monatsbasis mindestens kündbar sein. Ehrlich gesagt ist es jetzt auch kein so großes Problem zu sagen, man kann das sogar auf Tagesbasis machen und kriegt was zurückgezahlt. Das erlebe ich aber tatsächlich nur bei ausländischen Diensten. Also als ich zum Beispiel ein Abo der Washington Post hatte und das gekündigt habe, haben die mir den Rest des Monats erstattet und die Kündigung sofort wirksam gemacht.
Mal die Frage nach Berlin. Man weiß doch bestimmt, wie es genutzt wird. Also was wird da im Schnitt für abgerufen für so einen Durchschnitts-Abo-Preis rund um die 10 Euro?
Was meinen Sie jetzt mit abgerufen? Welche Inhalte? Oder?
Ja, man weiß ja, wie oft man geklickt wird als Anbieter.
Ach so, ja, das sehen wir natürlich ziemlich genau. Also es ist so, dass die Nutzung bei den Anbietern unterschiedlich hoch ist. Ja, das liegt jetzt so ein bisschen an der Konstruktion und an den Inhalten dieser Anbieter. Wir haben also eine sehr, sehr hohe Nutzung bei Netflix zum Beispiel. Das ist ganz interessant, was so junge Frauen angeht. Ja, also alle Serieninhalte, die auf junge Frauen abzielen, werden unwahrscheinlich stark abgerufen, obwohl die Abonnenten in der Regel eher männlich und älter sind. Ja, und wir haben da so ein bisschen eine Familie im Hinterkopf. Ja, das sehen wir dann immer so, wo vielleicht der Vater das bezahlt, das Abo, und die Tochter guckt dann sehr viel. Das sind so Dinge, die wir sehen. Aber das ist wirklich auch bei anderen Diensten unterschiedlich. Wenn Sie jetzt einen Nischenanbieter haben für Arthouse-Filme, ja, da wird natürlich sehr zielgerichtet geschaut. Oder wenn Sie dann eben die Zone sich anschauen, dann wird natürlich sehr viel geschaut, wenn da auch ein Live-Spiel, ein hochkarätiges übertragen wird oder ähnliches, dann steigt natürlich unheimlich hoch dann in dieser Zeit die Nutzung.
Bezahlfernsehen und Internetartikel, was kosten Information und Unterhaltung im Netz? Ihre Fragen bitte an uns unter 00800 4464 4464 oder per Mail an marktplatz@deutschlandfunk.de. Gleich nach den Nachrichten machen wir weiter in Berlin. Florian Kerkau von Goldmedia, der Düsseldorfer Digitalberater Thomas Knüver und der Mainzer Verbraucherschützer Michael Gundal. Weiter geht's im Marktplatz mit Henning Hubert und dem Thema, was kosten Informationen und Unterhaltung im Netz? Dabei geht es um Presseartikel wie ums Bewegtbild. Unsere Gäste sind Florian Kerkau von Goldmedia in Berlin, der Düsseldorfer Digitalberater Thomas Knüver und der Mainzer Verbraucherschützer Michael Gundal. Und wir freuen uns auf Ihre Fragen unter 00800 4464 4464 oder Ihre Mails mit Angabe der Rückrufnummer bitte an marktplatz@deutschlandfunk.de. Jetzt haben wir schon über Abo und Abos gesprochen, die manchmal ein Jahr dauern müssen, manchmal nur einen Monat. Wie sieht es denn aus, wenn wir das alte Bild nehmen, der Zeitungsständer oder die Kinokarte sind vielleicht die Vorläufer. Ich will einen Einmalzugang, ich will einen Tagespass, ich will ein einziges Produkt nutzen. Was für Erfahrungen haben Sie denn da gemacht? In die Runde einfach mal die Frage.
Ja, da hat mir Sky mal wieder ein schönes Erlebnis bereitet, weil ehrlich gesagt, das ist halt das, was ich nicht verstehen kann. Also abgesehen vom SC Preußen Münster bin ich auch noch Anhänger des Hamburger SV und ich wollte halt einfach das Hamburger Derby gucken, Montagabendspiel, ich war Strohwitwer. Ich wollte also Sky einfach mal 10 Euro für ein Tagesticket über den Zaun werfen, um nur dieses eine Spiel zu gucken. Und das war mir nicht möglich. Also vielleicht gibt es die Funktion, ich habe sie nicht gefunden. Ich musste einen Probemonat abschließen, der genauso viel kostete, den ich aber dann eben kündigen musste. Und ich glaube, das ist das, was ganz, ganz viele Medienunternehmen nicht begreifen. Die Menschen sind ja bereit zu zahlen, aber es werden so hohe Hürden aufgebaut. Und man merkt halt, wie so ein witternder Wolf im Wald, merkt man, oh, da ist eine Falle, da gehe ich jetzt mal lieber nicht hin. Und ich glaube, würde man es viel einfacher machen, auch kleinere Mengen zu abonnieren oder zu kaufen, dann wäre auch die Bereitschaft viel höher, das abzuschließen. So aber hat man ständig das Gefühl im Hintergrund, ich werde hier möglicherweise betrogen.
Herr Gundal? Ja, das kann ich eigentlich nur bestätigen. Also der Verbraucher ist in der Tat bereit, Geld auszugeben, nur er möchte auch die entsprechende Leistung dafür haben. Und jeder hat schon mal Erfahrungen gemacht mit Abos oder mit Kündigungen, die dann einfach viel zu lange gedauert haben und wo es viel zu umständlich war, zu kündigen. Teilweise auch Hürden in den Weg gelegt werden. Also früher gab es dann, dass man halt schriftlich mindestens kündigen musste mit einer Frist von 3 Monaten zum Ende und so weiter und so fort. Und das ist einfach die Schwierigkeit dabei. Ein Abo abschließen, das geht verdammt schnell. Also das geht am Telefon, an der Tür. Wir erleben es auch tagtäglich in der Beratung, dass dann aufgrund des Provisionsmodells findige Verkäufer den Leuten Verträge unterschieben, von denen die auch gar nichts wissen oder teilweise, das haben wir manchmal auch bei den Kabelanbietern, dass die Leute anrufen, ja, der Receiver geht nicht und dann sagen die, ja, dann schicken wir einen neuen und kriegen dann einen neuen Vertrag untergeschoben, ohne dass sie irgendwie eine Information darüber bekommen haben. Das ist halt wirklich so eine Kultur und das prägt dann auch die Leute und deswegen werden auch tatsächlich dann Hürden aufgebaut, soll ich das tatsächlich abschließen?
Es gibt bei Zeitungshäusern jetzt eine neue Unsitte, was heißt neu, so neu ist die gar nicht, die ist schon seit einigen Jahren der Fall, aber eigentlich denkt man ja, ich schließe jetzt online mal so ein Digital-Abo ab und das kann ich auch digital wieder kündigen. Das können Sie dann vergessen. Sondern zum Beispiel bei Bild Plus muss ich anrufen, um zu kündigen. Wir sind im Jahr 2019, ich musste anrufen. Das Ziel ist natürlich, dass man mich da halten will. Ja, erstmal möglicherweise eine Warteschleife und dann, ja, ne, warum wollen Sie denn kündigen? Und dann kriegt man halt auch nochmal einen 50% Rabattgutschein fürs nächste Mal. Also wird man ja noch erzogen, dann zu kündigen. Aber dieser Weg dann zum Anrufen, das ist absolut nicht zeitgemäß.
Das kann ich nur bestätigen. Also wir haben auch öfters Fälle, wo dann wirklich eine Online-Kündigung möglich ist und dann kündigt man online, kriegt aber eine Nachricht, ja, die Kündigung wirkt nur wirksam, wenn Sie innerhalb von, was weiß ich, so und so vielen Tagen dort und dort anrufen. Ansonsten heben wir die Kündigung auf. Also nach unserer Auffassung und ich glaube nicht nur nach unserer Auffassung ist eine Kündigung eine Kündigung. Nicht mehr, nicht weniger.
So, jetzt nach Berlin, Florian Kerkau. Diese Schnupper-Abos und so weiter, wer bezahlt die denn? Wo sind die eingepreist?
Tja, das ist eine gute Frage. Also ich wollte noch mal ganz kurz einen Schritt zurücktreten und sagen, es gibt ja eben auch neben diesen ganzen gemeinen Geschichten, und das würde mich mal interessieren, ob die Verbraucherzentrale da vielleicht schon mal Erfahrung gemacht hat, eben das Netflix-Versprechen. Hier ist ja Netflix genau gekommen mit dieser Geschichte, und das ist ja deren DNA eigentlich, zu sagen, wir kümmern uns um ein sehr gutes Angebot, ja, sehr tolle Inhalte, und wir wollen auch fair sein, also wir geben den Menschen genau das, was sie wollen. Das ist so ja die Hoffnung, die dahinter steht. Und wir gehen davon aus, dass sie uns dafür lieben. Und wenn sie das nicht tun, dann können sie jeden Monat kündigen. Und wir haben eigentlich die Auffassung, wenn wir den Leuten einen Stein in den Weg legen, unser Angebot zu verlassen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie zurückkehren, sehr gering. Weil wer sich da mal sehr stark geärgert hat, der kommt dann vielleicht nicht zurück. Und meine Erfahrung ist auch, dass das eigentlich ganz gut geklappt hat bisher, dass es da wenig Probleme gibt, bei Netflix sozusagen das Abonnement zu beenden. Genauso schnell ist man auch wieder drin. Insofern nochmal die Frage, gibt es da Erfahrungen mit schlechten Netflix-Kündigungsgeschichten?
Also spontan sind mir da keine solchen Geschichten bekannt, dass es da größere Probleme gegeben hätte. Diese Problematiken sind eher bei anderen Anbietern halt der Fall. Und wie Sie halt schon richtig sagten, wenn man Steine in den Weg gelegt bekommt, dann wird verbrannte Erde hinterlassen, und der Verbraucher wird nie wieder zu diesem Anbieter zurückkehren.
Ja, und ich finde, eigentlich ist das so eine ganz, man muss ja auch mal sagen, dieses Netflix-Modell gibt es jetzt in Deutschland seit 5 Jahren. Und vorher war die Welt komplizierter. Viele Wettbewerber orientieren sich natürlich auch daran. Und ich selber habe jetzt das Sky Ticket auch nochmal gekündigt und wieder angemeldet. Das war eigentlich auch kein Problem. Man muss vielleicht 2 Minuten länger suchen auf der Website, um das den Knopf dann zu finden. Aber so entwickelt sich ja auch der Markt in diese Richtung. Und am Ende ist es aber so, dass natürlich der Inhalt auch nochmal darüber bestimmt, wie streng sozusagen der Anbieter mit seinem Kunden umgehen kann. Ja, wenn der also sozusagen das HSV-Spiel hat, ja, was nun unbedingt geschaut werden muss, und man weiß eben, dass sein Kunde das unbedingt braucht, ja, dann kann man sich natürlich auch ein bisschen gemeiner gebärden, als wenn man diese Kenntnis halt eben nicht hat. Und das ist ja so die Magie zum Beispiel der Bundesliga-Rechte, weswegen die sehr viel Geld kosten und alle sich so sehr darum streiten, wenn die verlost werden, weil man eben mit diesen Rechten sehr viel anfangen kann. Ne? Und,
Wir erweitern mal unsere Runde hier in diesem Marktplatz über die Kosten von Unterhaltung und Information im Netz um unseren ersten Hörer. Hallo, Herr Henning, hier ist Henning Hubert beim Deutschlandfunk.
Ja, moin, hallo.
Was ist denn Ihr Problem, bitte?
Mein Problem ist, dass wir 500 Meter vom Ort weg wohnen, also von uns aus Kretz, und kein Anbieter gibt uns eine anständige Leitung. Wir haben 500 Kilobyte. Was ziemlich alt ist, das ist schon bald DSL. Und die Frage ist, habe ich die Chance, irgendwie umzurüsten, technisch mit Richtfunk oder sonst irgendetwas, um diese Dienste überhaupt in Anspruch zu nehmen? Weil 500 Kilobyte, ich kann nicht mal ein YouTube-Video gucken. Und wir sind 10 Familien da oben. Und das lohnt sich halt für keinen Anbieter, uns die paar hundert Meter da ein anständiges Kabel hinzulegen.
Vielleicht hat Herr Gundal einen Tipp von der Verbraucherzentrale.
Ja, also wir kennen durchaus diese Probleme, dass es tatsächlich abgelegene Ortsteile gibt, die halt wirklich sehr schlecht versorgt sind. Also spontan fällt mir als Internetanschluss ein, die Satellitenfunk. Also das heißt, es gibt ja auch Internetanschlüsse über Satellit, also zum Beispiel Sky DSL,
also jedenfalls, auf Astra sich dann einbuchen.
Ja, Astra oder Eutelsat, je nachdem. Mhm. Diese Anschlüsse nimmt man eigentlich immer dort, wo nichts anderes geht. Der Grund ist folgender: Man hat halt sehr hohe Pingzeiten. Das heißt, man muss sich vorstellen, das Signal geht erstmal 36.000 Kilometer nach oben und dann wieder 36 Kilometer nach unten. Das heißt, man hat einfach eine sehr hohe Laufzeit, was natürlich sich dann auch auf die gefühlte Internetgeschwindigkeit oder den Seitenaufbau bemerkbar macht. Aber letztendlich könnte das halt durchaus eine Alternative sein, um zumindest mal die Bandbreite etwas höher zu schrauben.
Wenn wir jetzt solche Sachen nehmen wie Abos für Filme, für Sportpakete, dann haben wir ja DVB-T, wir haben Kabel und wir haben eben auch Satellitenversorgung. Da kann man nicht das nach wie vor auch, gute alte Schule, auch buchen und bekommen?
Also das hat eigentlich nichts mit dem Satellitenfernsehen zu tun, sondern der Satellit ist ja letztendlich ein Telekommunikationssatellit, über den halt Fernseh übertragen wird. Und eben halt diese Internetdienste, das sind spezielle Anbieter. Da braucht man auch eine spezielle Satellitenschüssel dazu, nämlich eine, die auch hochfunkt. Aber wie schon gesagt, man nimmt es, wenn nichts anderes mehr geht. Die anderen Alternativen wäre vielleicht noch, wenn es solche Hybridanschlüsse gibt, also mit LTE. Aber der Königsweg ist auch bei uns der Glasfaserausbau. Das muss man halt wirklich so sagen. Leider.
Danke für Ihr sich einschalten, Herr Henning aus Kretz. Herr Knüver.
Na, Herr Henning, ich habe vielleicht auch noch so ein dicke Bretterbohren-Tipp für Sie, denn es ist ja so, dass es eine Breitbandförderung der Bundesregierung gibt. Und die wurde im vergangenen Jahr kaum abgerufen. Und vielleicht würde es Sinn machen, 10 Familien, das ist ja jetzt nicht gerade eine kleine Gruppe, vielleicht würde es Sinn machen, mal mit Ihrer Kommune zu sprechen und sich anzugucken, gibt es eine Möglichkeit, über diese Förderung dann zumindest mittelfristig eine Lösung zu finden und vielleicht sogar noch mit lokalen Banken. Das ist eine Entwicklung, die so langsam in Deutschland zu rumoren beginnt, dass über die Sparkassen und Volksbanken vor Ort sich kleine und mittlere Unternehmen zusammentun und Genossenschaften zum Breitbandausbau gründen. Und vielleicht wäre das auch eine Lösung. Das ist allerdings natürlich nichts, was Sie jetzt morgen erreichen können, aber manchmal lohnt es sich ja auch, das Bohren der dicken Bretter anzugehen.
Herr Kretz.
Bürgermeister drauf ansprechen.
Genau, Bürgermeister, dafür haben wir es. Herr Kretz, danke fürs Anrufen. Sie haben die 00800 4464 4464 gewählt. Also da geht es nicht mal um veraltende Technik, sondern um technische Voraussetzungen, die noch nicht mal vorhanden sind. Aber das ist natürlich auch so ein Thema, dass es irgendwann mal keine Updates mehr gibt. Nehmen wir mal Sky als Beispiel. Die haben dieses Jahr entschieden, mit älteren Smart-TVs von Samsung oder LG und mit Mobilversionen unter Windows 10 oder auch mit einfach der älteren PlayStation 3. Damit kann man jetzt kein Sky-Ticket mehr gucken, keine Bundesliga mehr sehen. Der Bildschirm ist da jetzt blau. Und eigentlich sollte es einen Nachrichtenstick für Betroffene gratis geben, nachdem man sich beim Kundenservice gemeldet hat. Das kann man ja, indem man die Hotline anruft. Und das klingt dann so.
Herzlich willkommen bei Sky. Wenn Sie bereits Sky-Kunde sind, sagen Sie Kunde oder drücken Sie die 1. Wenn Sie sich für Sky interessieren, sagen Sie Interesse oder drücken Sie die 2. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir für unser Online-Produkt Sky Ticket keinen telefonischen Service anbieten können. Vielen Dank und auf Wiederhören.
Ja, manche sagen, es ist leichter, mit dem himmlischen Vater zu sprechen, als mit jemandem von Sky. Also wieder einen Stick online für 19,99 Euro bestellen. Das funktioniert wiederum sehr leicht. Also die Servicewüste, wie sehr ausbaufähig ist das, Herr Gundal?
Ja, mehr Service geht immer. Also man muss natürlich auch sehen, es ist irgendwo ein Preiskampf. Und am Service kann man vielleicht am ehesten sparen. Das ist leider sehr ärgerlich. Also zu uns kommen auch ganz viele Verbraucher, die dann halt, ja, Probleme mit ihrem Anbieter haben und sagen, ja, man erreicht ja keinen. Wir würden gerne anrufen. Wir sind nicht so diejenigen, die Mails schicken oder halt Ewigkeiten warten. Ich hätte gern jetzt mein Problem vorgetragen und auch eine relativ schnell umsetzbare, adäquate Lösung dafür. Daran können halt sehr viele Anbieter noch sehr viel arbeiten.
Früher hat der Elektriker im Ort vielleicht den Fernseher mit eingestellt. Gibt es diesen Service oder ist da was weggebrochen irgendwie?
Also dieser Service ist durchaus wieder am Kommen. Also die Elektronikmärkte, die bieten ja halt auch an, wir liefern den Fernseher, nehmen das Altgerät mit und stellen auch ihn ein. Dann gibt es, ich sag mal, eine Standardinstallation, da werden, ich sag mal, die ersten 20, 30 Programme dann auch so eingestellt, so sortiert, wie man es halt gerne hätte. Einstellungen darüber hinaus kann man sich auch buchen, nur das wird dann halt, ja, dann pro Viertelstunde meist abgerechnet. Also es gibt das durchaus noch, nur man muss halt auch bereit sein, dafür zu bezahlen.
Herr Knüver? Nicht unbedingt. Also hier muss ich mal eine Lanze brechen, dann zum Beispiel für Unity Media. Ich wohne eigentlich in einer Verdiener Wohngegend im Düsseldorfer Zooviertel und die Telekom war noch in der Lage, mir 16 Mbit zu liefern, was natürlich absurd ist. Deshalb kriege ich es jetzt über das Fernsehkabel und tatsächlich bei Unity Media war es halt so, dass als ich den Anschluss beantragt habe, die gesagt haben, da kommt ein Techniker bei Ihnen vorbei und der geht erst wieder, wenn es läuft. Und das war tatsächlich der Fall. Und insofern, das ist toll. Kündige bei Unity Media ahne ich jetzt schon in Ihrem Gesicht, das ist schwieriger.
Ja, also zum einen ist es so, man muss ja auch sehen, für das Internet oder den Internetanschluss über das Kabelfernsehen muss ja zuerst mal die Hausverteilanlage überprüft werden. Das heißt, die sogenannte Netzebene 4 muss aufgerüstet werden. Da muss vielleicht der Verstärker ausgetauscht werden. Das ist nun mal was der Verbraucher als solches nicht kann. Während bei der klassischen DSL-Dose, da ist einfach nur eine dumme Leitung von mir weg in den Schaltkasten und dann muss ein Techniker nur halt nicht nach Hause. Der schließt das dann im Schaltkasten an. Nur was dahinter kommt, der Router. Das ist klar, wenn der Kabeltechniker da ist, schließt er das gerade an, aber halt auch nur den Unity Media eigenen Router. Habe ich dann mir selbst einen Router gekauft, dann sagt er, nee, das ist ein Fremdprodukt, da gehe ich nicht ran. Bei DSL ist es natürlich so, klar, da kommt noch da kommt halt kein Techniker vor Ort oder halt nur gegen einen Kostenaufwand, der einem das anschließt. Und die Anbieter gehen aber auch immer mehr dazu über, dass es einem halt leicht zu machen. Also da gibt es schon einige, die sagen, ja, wenn sie zustimmen, dann stellen wir das so ein, dass über gewisse Automatiken sich der Router zumindest eine Grundfunktion selbst konfiguriert.
Auf netzwelt.de, da gibt es ja ganze Landkarten, wo man gucken kann, wo gibt es gerade Störungen beim Fernsehen, beim Login, auf dem Receiver, mit der Internetverbindung oder Probleme mit dem Video runterladen. Wenn da was nicht stabil ist, an wen wende ich mich denn da eigentlich? Wer hat mich da zu versorgen? Am Ende selbst solche Firmen wie Sony oder für Netflix oder wer? Herr Gunder, wer hat mich zu versorgen, wenn es nicht klappt? Wer repariert es?
Ja, da muss man meistens an zwei, drei Stellen schrauben. Ja, also das heißt, zuerst mal muss ich gucken, läuft der Internetanschluss, dann ist mein klassischer Internetanbieter. Wenn es dann irgendwo hapert, ja, muss ich gucken. Liegt es an meiner Hardware, ja, oder liegt es tatsächlich an dem Versorger? Das ist durchaus sehr, sehr schwierig herauszufinden für den Endverbraucher. Ich meine, für mich als Techniker, ich klapper da so meine drei, vier Sachen ab und dann habe ich halt irgendwann nach dem Ausschlussprinzip den Fehler. Aber für einen Endverbraucher ist das verdammt schwierig herauszufinden. Und da kommt auch wieder der Punkt, wenn er dann beim Service anruft, dann ist so der Klassiker, ja, überprüfen Sie erstmal Ihre Internetverbindung, ist es überhaupt eingestöpselt? Also da kommen dann halt zuerst mal so diese, in Anführungszeichen, Idiotenfragen, bis man dann halt irgendwo hinkommt an einen Punkt, wo es dann tatsächlich ans Eingemachte geht und wo man dann auch oft den Fehler findet.
Ich finde das jetzt nicht so schwer, weil letztendlich, gerade wenn wir über internetbasierte Dienste reden, wenn nur ein Dienst nicht funktioniert, dann ist es der Dienst. Wenn alle Dienste nicht funktionieren, ist es meine Internetleitung.
Über dieses Stecker rein, raus mal öfters ziehen und so ist Herr Bernd Schröder hinaus. Er schaltet sich ein aus Hamburg. Guten Morgen, Herr Schröder. Was ist denn Ihr Anliegen?
Ja, schönen guten Morgen in die Runde. Meine Frage wäre, ich hatte gelesen, dass Apple TV und Disney auch vor Weihnachten noch auf den Markt drängen wollen. Ist Ihnen dazu was bekannt?
Selbstverständlich, Florian Kerkau kennt Details.
Genau, das ist genau richtig. Beide Anbieter haben angekündigt, in diesem Jahr, was wir auch, das glaube ich, in die Geschichtsbücher eingehen wird, als das Jahr der Ankündigungen, tatsächlich ernst zu machen und ihre Dienste zu starten. Es ist so, dass Apple TV Plus als Dienst dann über die Apple-Geräte verfügbar sein wird und der Disney-Dienst, von dem, was wir wissen und was wir vermuten, eben dann, wie viele andere Anbieter auch, die ohne Hardware in den Markt kommen, eben über verschiedenste Dienste, Devices oder Zugangswege dann verfügbar sein wird. Wir haben Preismodelle. Disney Plus wird so 6,99 € sein. Das ist jedenfalls so angekündigt. Es wird in den USA 6,99 € kosten. Ob sich daran jetzt nochmal was ändert oder so, das werden wir sehen. Aber ich fürchte nicht. Also es ist schon so auch eben adressiert, dass dieser Dienst eben so ein bisschen billiger sein soll als Netflix. Ja, das ist, glaube ich, liegt in der Strategie von Disney, die ja eben, wie man das jetzt hier kennt aus dem deutschen Pay-TV, da hat man ja auch eben diese Disney-Channels dazu, von denen wurde jetzt auch gerade wieder einer zugemacht. Disney nimmt sozusagen seine Inhalte auch von Netflix runter, macht den eigenen Dienst und macht den dann so günstig. Und das ist so unsere Vermutung, dass das eben das Angebot ist, das Zusatzangebot, Angebot, was eben jetzt keine direkte Grundversorgung sein soll mit einem breit gefächerten Angebot, was dann auch entsprechend teuer ist, sondern eben ein Dienst, den man zusätzlich abonniert, neben einem anderen Angebot, was man möglicherweise hat, oder zwei anderen Angeboten. Und da eben das, was Disney kann, eben Familienunterhaltung, Star Wars, Marvel, Universum, so das, was sie eigentlich gut beherrschen, dann anbietet.
Ja, Herr Schröder, mit welchen Inhalten waren Sie denn bislang bereit, Abos abzuschließen? Und finden Sie die da noch, wo Sie es ursprünglich abgeschlossen hatten?
Ich habe bisher noch kein Abo abgeschlossen. Ich bin immer noch hauptsächlich bei den traditionellen Sendern unterwegs, die hier im Fernsehen angeboten werden. Aber ich möchte mich orientieren, ja. Und in dem Zusammenhang hätte ich vielleicht noch gewusst, ob man für Apple TV einen besonderen Fernseher braucht.
Ja, im Prinzip nicht. Also es gibt ja ein Apple TV, das ist ja kein Fernseher, sondern so eine kleine Büchse, die man an seinen Fernseher anschließt. Wir nennen das ja Connected Device, also eine kleine Empfängerbox. Früher hätte man gesagt Set-Top-Box, aber seit die eben nicht mehr oben auf dem Fernseher steht, heißt das jetzt, glaube ich, nicht mehr so. Das müssen Sie sich besorgen, um eben das anschauen zu können. Ob dieser Dienst dann woanders integriert wird, noch in anderen Diensten, das weiß ich auch nicht. Das müssen wir dann einfach abwarten, wenn die Kollegen auf den Markt kommen. Sicherlich ist es auch so, dass Dienste sich voll entfalten im Laufe der Zeit. Also möglicherweise wird jetzt auch noch nicht jeder Zugangsweg am ersten Tag des Aufschaltens zur Verfügung stehen. Aber es ist so, und das ist vielleicht auch nochmal ein interessanter Punkt. Sie haben ja gesagt, Sie sind so bei den traditionellen Sendern unterwegs. Genau. Und da gibt es ja eben auch einige neue oder renovierte Angebote. Wir nennen das, also in der Fachsprache nennt sich das AVOD, also das werbefinanzierte Angebot. Da haben wir ja einmal das von RTL jetzt etwas überarbeitete TV Now-Angebot, was so eine Mischung ist aus werbefinanzierten Inhalten, wo man aber eben auch ein Abo abschließen kann und dann nochmal andere Inhalte bekommt und ein bisschen weniger Werbung dafür. Es gibt jetzt gerade gestartet im Sommer das Angebot von ProSiebenSat.1, Join heißt das, wo Sie eben dann Livestreams gucken können von sehr vielen Fernsehsendern, ich glaube 50, aber auf alle Fälle nicht die von der RTL-Gruppe, die sind nämlich alle nur bei TV Now zu empfangen oder zu streamen. Und dann eben kombiniert damit aber auch so eine Videothek oder ein S-Wort-Service wird es vielleicht mal werden haben. Also in der zweiten Ausbaustufe wird es dann eben auch hier so ein Premium-Modell geben, wo Sie ein bisschen was bezahlen, etwas weniger Werbung kriegen und nochmal mehr Inhalte. Wir gehen davon aus, dass eben die Maxdome-Videothek dort aufgehen wird und gewisse Sportrechte auch vorhanden sind über die Zusammenarbeit mit Discovery an der Stelle, die ja wiederum den Eurosport Player betreiben und gewisse Rechte an Sportsendungen oder Sportübertragungen auch haben. Und wir gehen eben davon aus, dass die da auch dann in so einem Premium-Paket auftauchen werden. Ja? Und daneben haben sie ja immer noch das Angebot der Öffentlich-Rechtlichen.
Und da schalte ich mich mal ein.
Genau, das hört man gerne hier wahrscheinlich im
die
Haus.
Die ARD-Mediathek natürlich, die haben wir. Wir können auch die Deutschlandfunk-Audiothek natürlich im Netz sehr leicht finden. Und da kann man eben nicht uns live zuhören, sondern wenn man will, eben auch nachhören. Das ist natürlich für Sie, Herr Schröder, das scheint auch so zu sein, Sie gucken so ein bisschen, auf welchen Oberflächen schaue ich es an. Ist es der Fernseher? Ist es ein mobiles Gerät? Es gibt natürlich auch sowas wie Fritzbox Cable, kann man mal sagen. Ne? Das ist linearer Fernsehkonsum und ermöglicht wird das dann trotzdem auch auf mobilen Endgeräten. Herr Gundal, wie geht das voran?
Ja, also beispielsweise gibt es diese Fritzbox Cable, die hat natürlich, betreibt man die halt an einem Kabelanschluss, ja, das heißt, wenn man halt bei seinem Kabelanbieter den Internetanschluss hat, da geht ja sowieso ein Koax-Kabel rein und das Gerät hat jetzt auch einfach, ich glaube, 2, 3, 4 Empfangstuner für das Kabelfernsehen und man kann die halt über sein Heimnetzwerk auf mobile Endgeräte streamen, also sprich auf das Tablet mit einer entsprechenden App, sodass ich dann auch einfach mal vielleicht als Elternteil ins Schlafzimmer gehen kann, mit dem Tablet mir dort in Ruhe den Film anschaue, während im Wohnzimmer vielleicht gerade mit der PlayStation gezockt wird. Das ist vielleicht auch noch eine erwähnenswerte Möglichkeit.
Danke, Herr Schröder, dass Sie mit Ihrer Frage sich hier eingeschaltet haben. Das hat uns sehr gut weitergebracht und mehr liefern wir Ihnen nach den Nachrichten ab 11.05 Uhr zu unserem heutigen Thema, was Unterhaltung und Information im Netz kosten.
Deutschlandfunk Marktplatz.
Heute zur Frage, was Unterhaltung und Information im Netz kosten. Es machen mit Florian Kerkau vom Branchenanalysten Goldmedia in Berlin, Digitalberater Thomas Knüver aus Düsseldorf und Michael Gundahl von der Verbraucherzentrale in Mainz. Ins Studio gekommen ist mein Kollege Thomas Meinert. Was steht in den E-Mails?
Viel Probleme mit den Kündigungsfristen zum Beispiel oder auch mit den Angeboten, die man bezahlen muss, wo der Datenschutz nicht so ganz geklärt ist und natürlich auch immer wieder der nicht zufriedenstellende Empfang übers Internet, der einfach zu wenig ist. Und dann immer die Suche nach Alternativen, USB-Sticks, Satelliten, also wir haben eine Menge Gesprächsstoff für die nächste halbe Stunde.
Steigen wir ein mit einer Hörerfrage per Mail?
Ja. Wie schaut es aus nochmal mit den Kündigungsfristen? Ein Hörer sagt, er hatte bei der Telekom das Entertain-Paket, hat nach 2 Jahren vergessen, es zu kündigen. Und der Anschluss, die Kosten hat die Telekom ja schon reinbekommen. Trotzdem sitzt er jetzt nochmal 2 Jahre auf dem Paket, obwohl er Fernsehen über einen anderen Anbieter guckt.
Also Gundahl,
2 Jahre Kündigungs.
Also das hört sich dann doch ein bisschen komisch an. Also zum einen ist es rechtlich so, dass die Erstlaufzeit maximal 2 Jahre sein darf und danach eine Verlängerung von maximal 1 Jahr. Es kann jetzt natürlich sein, dass der Verbraucher irgendwann mal einen kompletten Vertragwechsel mit einer neuen 2-jährigen Vertragslaufzeit gemacht hat. Aber normalerweise automatische Verlängerung darf maximal nur 12 Monate sein.
Also muss er da nochmal richtig nachhaken.
Genau, da bei der Telekom richtig nachhaken oder halt im Zweifelsfalle auch uns als Verbraucherzentrale konsultieren.
Wir sind ja auch eine Call-in-Sendung aus der Nähe von Frankfurt. Am Main ruft Ottmar Bender an. Hallo, Herr Bender.
Ja, guten Tag.
Was ist denn Ihr Anliegen?
Ich habe folgendes Problem. Ich lese jeden Tag mehrere Tageszeitungen online und auch Wirtschaftsmagazine und andere Magazine. Und das Problem ist, wenn ich die kaufen will bei denen, muss ich jedes Mal meine Adresse hinterlassen. Wenn ich jetzt zum Kiosk gehe und kaufe mir da die Zeitung oder das Magazin, muss ich auch nicht meine Adresse hinterlassen. Das Gleiche gilt mittlerweile auch schon bei Arte. Arte, also ich schaue sehr viel öffentlich-rechtliche Sender und Arte hat zum Beispiel die Möglichkeit, dass sie, sagen wir mal, Sachen runterladen und können später gucken. Wenn sie das aber machen, müssen sie sich erstmal anmelden bei denen mit Adresse. Mein Problem ist, das geht die eigentlich gar nichts an, weil die wollen immer nur Werbung verkaufen und anschließend ist mein Briefkasten voll mit Müll.
Herr Knüver, aber wer sich aufs Internet einlässt, der weiß, er zahlt mit seinen Daten.
Na, also ehrlich gesagt, den Spruch mag ich jetzt gar nicht so sehr.
Hallo, Entschuldigung, aber, wenn ich die Taz kaufe, die kann ich direkt bezahlen. Ich zahle die mit PayPal bzw. mit meiner Telefonnummer und kann sie direkt bezahlen. Le Monde Diplomatique und so weiter und so fort, da ist es möglich. Aber die anderen 99% ist nicht möglich.
Herr Bender, ich gebe Ihnen ja sogar recht. Also das bezog sich jetzt gerade nicht auf Sie, was ich gesagt habe, weil Sie haben natürlich komplett recht. Über Jahrzehnte hinweg waren ja gerade die Verlage Deutschlands größte Datenhändler und das auch noch rechtlich geduldet. Es gab da so eine Ausnahmeregelung, die hieß Listenprivileg. Das hat sich jetzt erledigt und ich gebe Ihrer Kritik da vollkommen recht. Es ist eigentlich nicht mehr nötig, dass Sie Ihre Adresse angeben. Es müsste eigentlich reichen über einen normalen Zahlungsweg und dann haben Sie PayPal bereits genannt. Und deshalb kann ich auch nur sagen, das ist aus meiner Sicht eben auch ein Vorgehen, das geht so nicht. Ich bin aber auch hoffnungsfroh, dass sich da ein bisschen was ändert. Apple wird ja jetzt eine Kreditkarte einführen und das Revolutionäre dieser Kreditkarte ist, dass derjenige, der die Zahlung entgegennimmt, im Extremfall nicht mal mehr den Namen desjenigen erfährt, der dort bezahlt. Und da sieht man schon, wir erleben da technische Fortschritte, weil es immer mehr Menschen gibt wie Sie, die sagen, ich bin aber ein bisschen vorsichtiger mit meinen Daten. Aber leider sind wir da noch nicht da und ich fürchte fast, es gibt da auch nicht wirklich eine Lösung.
Wie ist es denn in der Fernsehbranche? Die Frage jetzt nach Berlin, Herr Kerkau. Ist es noch üblich, dass Rechnungen versandt werden dann an die postalische Adresse oder verschwindet das irgendwo auch im Netz? Herr Kerkhoff?
Ja, also ich weiß es jetzt nicht von allen Anbietern genau zu sagen, aber so die größeren, da läuft ja alles über Kreditkarte und im Prinzip ist damit sozusagen online alles erledigt. Also da braucht man dann auch keine Adresse mehr. Was ich mich jetzt aber gerade frage, ist, ob das mit dem eBay eigentlich, eBay sage ich schon, mit der PayPal-Bezahlung, ob das so stimmt. Denn es ist ja so, dass auch man ja mit PayPal Sachen bezahlen kann und dann den einfachen Weg hat, seine Adresse nicht nochmal einzugeben, das sozusagen an die PayPal angegebene Adresse geschickt wird. Also ich bin mir gar nicht so sicher, ob nicht die Händler dann tatsächlich auch die Adresse sehen, der Kunden, die da gekauft haben. Aber vielleicht Herr Knüver, vielleicht wissen Sie das genauer.
Das gebe ich lieber an die Verbraucherzentrale weiter. So viel lieber. Eigentlich dürfte es durch die DSGVO nicht laufen, aber das ist jetzt eine Laienauskunft.
Ja, also ich muss da auch nur laienhaft mitreden, denn eigentlich wäre da der Datenschutzbeauftragte dann zuständig. Aber durch, wie Sie schon gerade sagten, durch die DSGVO sind da die Daumenschrauben doch erheblich angezogen worden. Ich mache mir auch immer einen Spaß draus, indem ich halt einfach auch da immer mal regelmäßig eine Auskunft meiner Daten verlange und dann auch einfach, um einfach zu sehen, was haben die generell über mich gespeichert, oder da sind ja auch viele Falschdaten dabei, muss man auch so sagen.
Vielen lieben Dank jedenfalls, Herr Bender, für Ihre Anregungen, für Ihr Sich-Einschalten bei uns. Und jetzt zu weiteren Hörer-Mails.
Ja, ein Hörer aus Dresden, Herr Jilmazel, sagt, warum gibt es nicht Angebote für Fernsehen oder auch Zeitschriften, Fachzeitschriften, wo man Gutscheine kauft, die dann anonym sind. Man kann ja auch zum Beispiel fürs Handy aufladbare Karten, die kann man ja nachkaufen, da kann man Datenvolumen kaufen. Warum gibt es sowas nicht auch für den Medienbereich, speziell auch, er fragt nach Zeitschriften, aber man kann natürlich auch fragen nach dem Bezahlen pro Anschauen, nach dem sogenannten Pay-per-View.
Also ich würde vielleicht nochmal das Thema auch nochmal ein bisschen erweitern. Es ist ja eben so, dass die Anbieter versuchen, ihre Kunden zu identifizieren. Ja, und da kann man jetzt natürlich argwöhnen und das gemein und böse finden. Es gibt aber auch ganz, sagen wir, ganz pragmatische Gründe, warum das vorteilhaft ist, weil ja eben ein ganz großes Problem bei Videoplattformen oder Videostreaming-Anbietern, die einen sehr großen Katalog haben, eben darin besteht, dass der Kunde oftmals ja sehr erschlagen vor diesem Angebot steht und gar nicht weiß, was er jetzt da aussuchen soll und dann viele Stunden damit verbringt, sich Inhalte auszusuchen und sehr wenig Zeit mehr bleibt, um sich die auch anzuschauen. Deswegen haben ja findige Programmierer und Internetspezialisten Personalisierung erfunden. Das heißt, man guckt sich einfach an, was für ein Mensch ist das wohl, der da gerade sucht und was könnte dem gefallen. Und schlägt ihm dann also diese Dinge vor, die dann möglicherweise dann auch treffen oder mehr oder weniger zutreffen. So. Und das ist ja mitunter auch ganz hilfreich, weil man dann eben nochmal viel Zeit spart und auf die besseren Angebote kommt, die besser dann zu einem passen. Und das ist eben auch bei öffentlich-rechtlichen Angeboten, vorhin war Arte die Mediathek auch nochmal genannt. Es ist eben so, dass auch im Ausland viele öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten einen Dienst haben, wo man sich auch dann anmelden kann oder eben muss, eben genau vor dem Hintergrund, dass wenn man eben weiß, wer da zu einem kommt, dass man dann eben auch besser kuratieren kann, sein Angebot besser verschicken kann, besser adressieren kann. Und das sehe ich durchaus als Vorteil, weil ich bin jetzt noch aus dem Jahrgang, wo ich früher mal Videotheken, wo man so hinlaufen konnte, um Videos auszuleihen, entstanden sind. Und ich stand immer vor diesen Regalen und habe Stunden gebraucht, um mal irgendwas rauszufinden. Ich finde es eigentlich eine sehr schöne Sache, dass hier mehr oder weniger passend mir dann eben Angebote gemacht werden. Und das liegt eben so in der Natur der Sache, dass man dafür eine Identifikation einer Person braucht. Dafür braucht man zwar keine Adresse oder so, da würde auch irgendein Code reichen oder eine Nummer oder so. Aber dass man eben als Anbieter eine Person identifizieren muss, das hat eben auch Vorteile.
Simon Acker gehört zu denen, die am liebsten per Film bezahlen möchten. Aber er sagt auch, es ist so ein bisschen schwierig, einen Überblick zu bekommen, wo man das überhaupt noch kann. Können wir ihm da helfen? Wo gibt es den Überblick, wo man noch Filme finden kann und dann sagen, den möchte ich gucken,
ja,
und dafür zahle ich auch?
Es ist ja so, dass man viele Sachen als Einzelabruf kaufen oder mieten kann, also das sogenannte transaktionale Geschäftsmodell oder T-Wort genannt. Es sind viele Filme ja in Abo-Paketen auch enthalten. Es gibt so Webseiten, da können Sie dann raufgehen. Da gibt es zum Beispiel, wer streamt ist. ist so ein Angebot. Da geben Sie dann ein, welchen Film Sie gucken wollen und kriegen eine Liste der Anbieter, wo das verfügbar ist, dann eben als Einzelabruf oder eben in einem Abo-Paket. Und dann müssen Sie sich einfach überlegen, ist es Ihnen sozusagen das Abo wert oder wollen Sie nur diesen Film jetzt schauen und sich dann den eben bei dem entsprechenden
Anbieter... Können Sie nochmal die Webseite nennen, bitte?
Wer streamt es?
Es gibt eine technische Halblösung. Apple TV bietet nämlich tatsächlich so eine ansatzweise Funktionalität, wo sie versuchen, so eine Plattform aufzubauen. Das funktioniert leider nicht mit allen Anbietern, aber tatsächlich kann man bei Apple TV auch über die Sprachsteuerung sagen, zeige mir Breakfast for Tiffany. Und dann kriege ich da schon eine Auswahl. Das funktioniert nicht immer, aber das ist so ein Ansatz. Und ich glaube, die werden nicht die Einzigen bleiben, die sowas anbieten werden.
Die nächste Frage.
Ja, kommt auch von einem Hörer, der guckt gerne alte Filme. Die sind dann wahrscheinlich in Schwarz-Weiß. Kann man dann auch so einen Filter eingeben wie Filme bis Jahrgang 1960, sage ich mal, oder Schwarz-Weiß-Filme?
Ja, mit den Filtern, das ist eben so ein bisschen also wenn Sie jetzt einen Anbieter abonniert haben, ja, dann können Sie natürlich verschiedene Filter setzen. Das ist dann immer unterschiedlich nach den Anbietern. Wenn Sie sozusagen jetzt über Drittanbieter-Websites suchen, wo ist das Angebot, dann werden Sie sicherlich immer den entsprechenden Film eingeben mit Namen, um zu finden, wo Sie den anschauen können. Oder Sie finden halt irgendwann ein kleines Angebot, was spezialisiert ist auf Schwarz-Weiß-Filme, dann sind Sie da wahrscheinlich glücklich. Aber hier ist ja natürlich auch nichts festgeschrieben. Ja, der Markt ist sehr stark in Bewegung. Es tariert sich gerade sehr viel aus und insofern ist so die Hoffnung, dass man einen Anbieter bekommt, bei dem man genau das kriegt, was man immer möchte und das für immer so bleiben wird, ist leider eine falsche Hoffnung.
Ich begrüße Wolfgang Klump aus Freiburg. Ist Ihr Problem damit gelöst, Herr Klump?
Guten Tag in die Runde. Ich hatte mit Ihrer Mitarbeiterin vorher telefoniert. Also ich habe den letzten Teil gar nicht mitbekommen.
Dann stellen Sie die Frage einfach nochmal.
Ich stelle einfach mal meine Frage, ja. Wir sind grundsätzlich mit dem üblichen Fernsehangebot plus den ausgedehnten Mediatheken sehr zufrieden. Was wir machen ist, wir möchten gerne ab und zu einen Kinofilm gucken und sozusagen mieten ohne Abo. Früher ist das bei Videoload gegangen, bei iTunes geht's auch noch. Frage ist, gibt es andere Anbieter oder wer bietet das heute sonst noch an ohne Abo? Zweitens, wer hat die größte Auswahl? Und drittens, stimmt der Eindruck, dass diese Angebote zunehmend abgebaut werden?
Nochmal im Telegram-Stil, Herr Kerkau.
Ja, also das stimmt nicht, dass diese Angebote abgebaut werden. Wir sehen auch hier noch ein Wachstum. Das ist zwar nicht so schnell wie das Abo-Modell-Wachstum, aber es wird auf alle Fälle die nächsten 5 Jahre in diesem Bereich auch ein Wachstum geben. Größter Anbieter ist Amazon tatsächlich. Amazon hat ja nicht nur das Abo-Angebot, sondern Sie können auch ohne Abonnement hier einzelne Titel kaufen oder mieten. Videoload von der Deutschen Telekom haben Sie schon genannt. Die Website gibt es auch noch oder die App dazu. Da können Sie das auch tun. Und insofern sind das so die drei, denke ich, drei wichtigsten Anbieter, die wir
der Verbraucherschützer, Herr Gundel.
Eine kurze Anmerkung noch dazu. Die Stiftung Warentest hat auch schon mal Streaming-Portale getestet und da kann man sich auch diesen Testbericht vielleicht dann abrufen. Und da wird halt auch wirklich spaltenähnlich genau geschrieben, wie man kündigen kann und mit welchen Fristen, nur als Hinweis.
Danke ins Badische. Herr Klump, oder haben Sie noch eine Nachfrage?
Erstens mal vielen Dank, werde ich nachgucken. Zweitens zu Videoload. Da habe ich hatte den Eindruck, dass das Portal eingegangen ist, beziehungsweise in Magenta oder in irgendeiner anderen Formation aufgegangen ist, die deutlich schlechter zugänglich ist. Aber vielleicht habe ich es nicht intensiv genug.
Ja, das ist genauso richtig wie falsch eigentlich. es ist im Prinzip in Magenta komplett integriert, das Videoload-Angebot.
Ja.
Es gibt es aber auch noch als alleinstehendes Angebot. Ja, und Sie können ja über diese Magenta TV-Oberfläche können Sie ja auch verschiedene Titel kaufen oder mieten und das ist dann eben das, wo Sie direkt die Titel über Videoload quasi beziehen. Also das ist sozusagen, was hinter den Kulissen vor sich geht. Ja? Und die Bibliothek, die dahinter steht, ist eben genau die gleiche, die Sie auch bei Videoload speziell nutzen können.
Okay. Danke, Herr Klump. Ja, und bei dem ganzen Loaden nicht vergessen, auch mal die Filme angucken. Wie sieht's denn eigentlich aus bei diesen Graubereichen? Illegales Streamen war ja mal ein großes Thema. Da ging man da auf windige Internetseiten. Wie sieht's da heute aus? Herr Gundal. Oder Herr Karkau, Sie haben auch Kenntnisse, ne?
Ja, wir haben sehr tief und weitgehende Kenntnisse zu dem Markt. Und der ist, wie ich finde, einer der spannendsten Märkte überhaupt, weil der so schön unreguliert ist und anarchisch funktioniert. Und dann sieht man mal, so wie die Menschen und die Anbieter wirklich ticken, wenn es keine Regulierung gibt. Und das ist wirklich spannend. Und wir haben gesehen, klar, in der Zeit, als die Digitalisierung so losging und die Bandbreiten da waren, dass man auch Videoinhalte übertragen kann, da es wurden natürlich Blockbuster überwiegend, da wurden mit Handys wackelige Kinofilme abgefilmt und gestreamt und so. Das haben wir natürlich jetzt alles hinter uns gelassen. Dann kam eben Netflix Prime Video auf den Markt. Ja, das war sozusagen, man hatte das Gefühl, man bekommt eigentlich alles zu einem vernünftigen Preis auch legal. Und das macht dann eben das Video, sozusagen diese Piraterie überflüssig. Jedenfalls für die meisten Menschen, die das also auch diese, wie ich finde, eigentlich relativ günstigen Preise dann hier auch aufbringen. Es ist aber dann so, dass die sogenannten Originals oder Eigenproduktion und Exklusivrechte insbesondere stärker zugenommen haben, dass also auch hier in dem Bereich Anbieter gesagt haben, wir brauchen eigentlich Inhalte, die sonst keiner hat, um unser Angebot irgendwie anders, besser zu machen, attraktiver zu machen. Und mit dem Einschränken des Angebotes, da kam natürlich dann auch wieder die Piraterie und hat sozusagen den zweiten Frühling erlebt, den wir jetzt eben sehen. Zum einen dieser Bereich und zum anderen das Livestreaming, also eben insbesondere Fußballübertragungen, Bundesliga. Das sind Dinge, die natürlich auch sehr kostspielig sind und schwer zugänglich, wenn man eben jetzt nicht in diesem Premium-Bereich unterwegs ist. Und das sind so Bereiche, in denen die Piraterie eben ganz, ganz toll gedeiht.
Herr Knüfer?
Ja, also ich glaube, es ist fast immer so, und das zeigen auch Studien aus den USA, dass Piraterie überall dort grassiert, wo es schwer ist, an die Inhalte zu kommen. Die Leute sind bereit zu zahlen und zum Beispiel die meist urheberrechtlich verletzte Serie ist Game of Thrones. Es ist gleichzeitig die Serie, die am häufigsten bezahlt wurde. Und da sehen wir auch in ganz anderen Bereichen, die man gar nicht so auf dem Schirm hat, ein ganz spannendes Ding ist zum Beispiel das Thema Mangas, also die japanischen Comics, die teilweise natürlich in Großstädten ordentlich zu bekommen sind, aber auf dem Land wird das schon schwierig. Die haben ein riesiges Raubkopiererproblem im Netz und auch da zeigt sich wieder, die meist raubkopierten Mangas im Netz sind auch diejenigen, die sich am besten verkaufen, weil irgendwann wollen die Leute halt die richtige Qualität haben, wenn sie wirklich Fans sind. Und das wäre eigentlich eine Lehre für alle Anbieter, egal ob es Nachrichteninhalte sind oder ob es Unterhaltung ist. In dem Moment, in dem man die Barrieren freiräumt, sind die Leute bereit zu zahlen. Aber wenn sie das Gefühl haben, oh, ich muss ja jetzt erst 23.000 Sachen machen oder ich muss meine Daten rausschmeißen und weiß nicht, was mit denen passiert. In dem Moment zögern die halt und dann wird eben nicht gekauft.
Herr Gundal, haben Sie noch Abmahnthemen auch bei Ihnen in der Verbraucherzentrale?
Natürlich, also wir haben eine Urheberrechtsberatung. Da geht es eigentlich hauptsächlich eher um File-Sharing. Da ist es aber auch so, gerade zu Zeiten, wo die Flüchtlingswellen waren, dass dann tatsächlich auch viele Geflüchtete zu uns kamen mit Urheberrechtsverletzungen. Und die haben uns erklärt, ja, in unserer Heimat, es gab keine legalen Angebote und da auch so das Verständnis zu schaffen, naja gut, es gibt da nun mal jemanden, der viel Geld investiert hat, der ja auch damit irgendwie dann wieder Gewinn machen will. Aber da, also nach meinen Erfahrungen, ist es halt wirklich so, dass die Musik- und Filmindustrie auch früher schon vor 20 Jahren einfach einen Markt verschlafen hat. Also die haben am Anfang gesagt, ja, die paar Leute, die da irgendwie File-Sharing machen, aber irgendwann ist das denen in die Zahlen gegangen. Und dann kam das böse Erwachen und dann war es plötzlich der böse, böse Raubkopierer, wobei ich das Wort Raubkopierer eigentlich nicht mag, weil ein Raub halt immer auch mit Gewalt zu tun hat. Das nochmal am Rande. Aber letztendlich, dann kamen auch irgendwann die legalen Angebote und ja, es gibt ja auch diese Vorteile, die wir gerade schon gehört haben, dass einfach man stolz sein kann, wenn vielleicht man auf der Nummer 1 der illegal kopierten Liste ist.
Die legalen Angebote haben auch noch eine andere Sache, nämlich die Privatkopie. Ich habe das Recht als Privatkopie, schreibt Herr oder Frau Schäfer in einer E-Mail. Aber es gibt Anbieter, die schließen das aus und sagen, mit den allgemeinen Geschäftsbedingungen erklärst du dich da einverstanden, dass du keine Privatkopie machst. Es gibt aber gute Gründe für die Privatkopie. Man wird gestört, der Nachbar klingelt und. Also wie ist es mit dem Speichern und Kopieren?
Ich hoffe auf Sie in Berlin, Herr Kakao.
Ich bin kein großer Experte in den rechtlichen Dingen. Das kann ich Ihnen nicht sagen, wie genau das momentan geregelt ist. Also ich weiß, dass es früher ja so war bei den DVDs, dass man dann da auch Privatkopien anfertigen konnte. Mittlerweile ist es ja so, eben wenn Sie beim Streaming sich anschauen, Sie haben ja gesagt, diese Tauschbörsen, das ist eben das, was rechtlich auch bedenklich ist. Also wenn man sozusagen, was bei vielen Angeboten sozusagen im grauen Bereich so ist, dass wenn Sie was runterladen, eben gleichzeitig auch wieder die Möglichkeit geben, was hochzuladen. In dem Moment sind sie ja Verbreiter, dann ist das juristisch irgendwie bedenklicher.
Aber wenn ich es für mich privat speichere.
Ja, wenn Sie jetzt etwas, also wenn Sie Eigentümer sind oder etwas besitzen, das sind ja dann auch wieder zwei Unterschiede. Also wenn Sie jetzt eine VOD-Abo-Dienst haben, dann haben Sie, glaube ich, nicht das Recht, den gesamten Dienst zu kopieren und sich auf die Festplatte zu legen und nach der Kündigung dann auch zu behalten. Also das würde mir irgendwie komisch vorkommen.
Video on Demand, ja. Herr Gundahl?
Also ich bin da auch leider nur rechtliche Laie, aber soweit ich weiß, darf man halt auf zum Beispiel nicht einen Kopierschutz umgehen. Ja, also das ist halt wirklich eine Sache, weil man da ja auch dann in den Stream eingreift. Aber klar, es gibt durchaus diese weit verbreitete Meinung, man hätte generell ein Recht auf eine Kopie.
Die Privatkopie, die der Hörer ansprach?
Die gibt es, also das Recht darauf gibt es so nach meinem Kenntnisstand nicht. Es ist zwar weit verbreitet, aber soweit ich es von unseren Juristen richtig verstanden habe, gibt es das so grundsätzlich nicht. Es hat nur einmal ein Gericht festgestellt, dass wenn man halt 7 Kopien anfertigt im privaten Bereich, dass das noch keine gewerbliche Nutzung in dem Sinne ist. Aber es gibt keinen Anspruch auf 7 Kopien.
Ich glaube aber, es ist unstrittig, wenn man es im Haus kopiert und sich am nächsten Tag nochmal anguckt, dass das wirklich eine Privatkopie ist. Können wir jetzt nicht weiter vertiefen. Zum Schluss noch ganz kurz. Thomas Gross weist in einer E-Mail darauf hin, es gibt ein Programm, kostenlos und legal, das heißt Mediathek View. Mit diesem Programm kann man alle öffentlich-rechtlichen Sender runterladen. Man kann gucken, was gibt es an Angeboten. Die kann man sich auf den Computer laden und dann in Ruhe die Sachen nachgucken. Also Mediathek View für die Fernsehangebote der ARD.
Unsere Sendung geht zu Ende. Eine ganz kurze Abschlussrunde in die Runde. Was ist denn Ihre Prognose? Komme ich in ein paar Jahren mit meiner Gratis-Mentalität noch befriedigend weiter?
Ich glaube, wir haben festgestellt, es gibt diese Gratis-Mentalität nicht. Die Leute wollen ja zahlen. Und ich glaube tatsächlich, dass die nächsten 4 Jahre wahnsinnig spannend werden. Dafür gibt es mehrere Gründe. Ich glaube, dass wir im Bereich der Nachrichten sehr viele neue Angebote bekommen, die andere Bezahlmethoden wählen werden. Clubkonzepte, wo man auch als Leser viel mehr eingebunden ist. Der Guardian in England macht das schon sehr schön vor. Wir haben aber vor allem einen Knackpunkt und das wird das Jahr 2024 werden. Da ist Fußball-Europameisterschaft in Deutschland und nach dem, was wir jetzt gehört haben, hat die Übertragungsrechte die Telekom mit Magenta Sports.
Gibt es das in Magenta? Herr Gunter, Ihre Prognose ganz kurz?
Ja, also ich denke, bei der Vielzahl der momentan auf dem Markt befindlichen Dienste, da wird sicherlich auch noch ein gutes Stück Konsolidierung im Markt stattfinden. Einige Dienste werden dann vielleicht auch irgendwohin übergehen. Also das heißt, dass ich vielleicht mit meinem Kabelanschluss gleich auch einen Streaming-Anschluss mit dabei habe. Gibt es ja auch zum Teil schon. Aber da wird noch sehr viel passieren auf dem Markt.
Und auf was sind Sie gespannt, Herr Kakao?
Also ich bin sehr gespannt, wie das weitergeht, gerade so im Video-Streaming-Bereich, weil wir haben ja paradiesische Zustände im Moment. Ja? Also die größten Anbieter, über die wir reden, die verdienen eigentlich relativ wenig Geld oder gar keins oder machen Verluste. Das heißt, alles, was wir heute haben und sehen, wird ja von Investoren uns quasi mitbezahlt. Ja? Und das wird natürlich so nicht weitergehen. Das heißt, so in den nächsten 3 bis 5 Jahren werden wir eine Konsolidierung sehen in dem Markt. Wir werden auch neue Angebote sehen. Wir werden vielleicht auch neue Services entdecken und das wird extrem spannend.
Der Marktplatz informierte Sie über die Kosten für gute Information und Unterhaltung. Danke fürs Mitmachen an Digitalberater Thomas Knüver, Michael Gundahl von der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz und an Florian Kerkau von Goldmedia in Berlin. Nächste Woche ist hier Feiertag, in 2 Wochen der Marktplatz mit Manfred Kläuber zur Frage Schnäppchen oder Risiko, PCs, Tablets oder Smartphones gebraucht kaufen. Gleich Umwelt und Verbraucher mit Jule Reimer, ein Thema Meeresspiegelanstieg und die Auswirkungen aufs Wattenmeer. Danke fürs Zuhören an dieser Stelle von Henning Hubert und Thomas Meinert.